Dankeschön, Dankeschön. Hallo, mein Name ist Tobias Clement. Ich bin zusammen mit Aaron Pastor bei Mittendrin Cottbus und für mich ist das echt eine Premiere, hier vorne zu stehen. Oh, da fliegt schon der erste Zettel weg. Ich werde gerne Aaron mir gleich holen. Es ist echt eine Premiere, hier zu sein und eine Predigt zu halten zu Autos. Es ist eine spannende Sache, man sieht es schon an den Zetteln und an dem Wind. Und ich habe mir extra Mühe gegeben heute, weil ich ja auf so einer großen Leinwand bin, habe mir gestern Abend noch mein Bart ganz ordentlich gestutzt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen da oben. Ja, ich jetzt nicht, da sieht man meine Glatze, wenn ich mich drehe. Und ich dachte, ich mache mal am Anfang, weil ich weiß nicht, wann ich das in meinem Leben nochmal habe, mal ein Selfie mit euch. Und ihr könnt ja mal euer Warnblinklicht anmachen, wenn eure Batterien das mitmachen. Und dann habe ich mal eine Erinnerung für mich. Also jetzt mal alle Licht. Oh, kriege ich es drauf? Ja, ja, so. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. Ich fand es gerade schon spannend, was ihr so über Cottbus gesagt habt, welche Worte ihr verwendet habt, wenn ihr Cottbus beschrieben habt. Und heute geht es um dieses Thema Worte. Worte können viel Positives bewegen, aber Worte können auch ja, schlechte Dinge bewegen. Vielleicht, wenn ihr im Moment in den Nachrichten guckt, seht ihr die Worte von Donald Trump, die ja manches bewegt haben, was nicht so positiv ist. Aber auch ich habe das in jungen Jahren schon festgestellt, dass Worte schmerzliche Folgen haben können. Dass es manchmal ein bisschen wehtut, wenn man manche Worte ausspricht. Ich möchte euch mal eine kleine Geschichte aus meiner jungen Zeit als kleiner Junge in der Grundschule erzählen. Ich und meine Freunde, wir waren nicht immer so besonders brav, sondern manchmal auch ein bisschen frech. Und es gab so eine Situation, eigentlich immer, wenn wir nach Hause gegangen sind, wir waren so in der zweiten, dritten Klasse, kamen uns Leute entgegen, nämlich zwei Mädchen, die wahrscheinlich so 16, 17 Jahre alt waren. Und sie kamen uns entgegen und irgendeiner von meinen Freunden rief diesen Mädchen immer irgendeinen frechen Spruch, irgendeine Gemeinheit rief er ihnen zu. Und diese Mädchen waren eigentlich so, dass sie es immer so über sich haben ergehen lassen und haben das gut ausgehalten. Und ich bin aber meistens still geblieben, weil ich so gut erzogen bin. Oder ehrlich gesagt, ja, da hupt mein Vater. Oder vielleicht eher, weil ich zu feige war und es nichts gesagt habe. Und dann gab es diese eine Situation, wo ich dachte, so, jetzt will ich auch mal cool sein. Und wir gingen nach Hause von der Schule und da kamen wieder diese zwei Mädchen. Ich dachte, jetzt ist meine Chance. Und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, es war nicht besonders nett. Und ich habe ihnen was gesagt, nur dieses Mal war die Reaktion der Mädchen ein bisschen anders. Denn sie gingen nicht einfach weiter, sondern meine Freunde gingen weiter weg. Und diese zwei Mädchen, ich Zweitklässler oder Drittklässler, nahmen mich, drückten mich an die Mauer und ich kriegte von beiden eine Ohrfeige rechts und links. Und das war mir tatsächlich eine Lehre, schon im jungen Alter zu sagen, ich möchte nicht unbedingt Älteren irgendwelche Gemeinheiten oder frechen Sachen weiterhin zurufen. Und es hat schmerzhafte Folgen. Das war mir eine Lehre. Und im Rückblick getrachtet, wenn ich euch jetzt davon erzähle, würde ich sagen, es war ziemlich bescheuert, was wir damals gemacht haben. Aber so ist es ja oft bei dem, was wir sagen, was wir reden. Im Rückblick ist man schlauer. Und da weiß man, was besser gewesen wäre. Und ich möchte heute mit euch in dieser Predigt über drei Dinge sprechen. Über viele Worte, über schlechte Worte und über Hoffnung für unsere Worte. Und die Universität von Arizona, die kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, die haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht, in dem sie 400 Leuten ein Aufnahmegerät mitgegeben haben. Also 400 Leuten, 200 Männern, 200 Frauen, wurde ein Aufnahmegerät an ihrem Körper angebracht und es wurde alles aufgezeichnet für mehrere Tage, was diese Leute gesagt haben. Und das Ziel war es herauszufinden, wie viele Worte sprechen eigentlich normalerweise Männer, und wie viele Worte sprechen Frauen? Und das Ergebnis nach ein paar Wochen, als dann feststand, war, die durchschnittliche Frau redet 16.215 Wörter am Tag. 16.215. Und der durchschnittliche Mann redet 15.669. Und man sagt ja immer, oh, Frauen, die reden so viel. Aber was die Studie eigentlich ergeben hat, ist, Männer reden gar nicht so viel weniger. Es sind nur ein paar hundert Worte Unterschied. Und natürlich gibt es individuelle Unterschiede. Es gab wohl auch einen Mann, der hat über 40.000 Wörter durchschnittlich am Tag geredet. Aber man kann so sagen, jeder von euch hier, wir reden 16.000 Wörter am Tag. Und wenn man das mal runterbricht, bei Word, ich benutze das häufig, nimmt Schriftgröße 12 und schreibt diese 16.000 Wörter hin, dann sind das 40 DIN A4 Seiten voller Text, die wir jeden Tag sprechen. In einer Woche sind es schon 280 Seiten. Das ist hier so ein Buch. So viel reden wir, jeder von uns, in einer Woche. Und in einem Monat sind das 1200 Seiten. So ein dicker Schinken, DIN A4 Seiten voller Wörter. Ein Monat voller bla 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 bla, den wir so ausdrücken. So viel reden wir. Und natürlich ist bei vielem, was wir so reden jeden Tag, das habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt, nicht immer alles gut. So wie ich das erlebt habe mit meiner Begegnung mit den zwei Mädchen. Und wir reden viel und was wir reden, hat manchmal schlimme Auswirkungen. Wir reden schlechte Sachen, wir verletzen andere Leute. Und eine Sache, wie wir das machen, ist Tratsch oder Klatsch. Und es gab eine andere Studie, da wurde wieder genau das Gleiche gemacht. Aufnahmegerät den Leuten mitgegeben. Und da wurde untersucht, nicht wie viel geredet wird, sondern was die Leute reden. Und es kam raus, dass der durchschnittliche Mensch 52 Minuten am Tag damit verbringt, über andere Leute zu reden. 52 Minuten. Ziemlich krass, finde ich, 52 Minuten. Wenn man denkt, man schläft auch vielleicht noch 8-9 Stunden am Tag, manche weniger mit Kindern, aber 52 Minuten reden über andere Leute. Und natürlich kam auch raus, nicht alles von diesen 52 Minuten ist negatives Reden über andere Leute. Manches ist auch einfach nur ein Informationsaustausch. Aber wenn man selbst nur davon ausgeht, dass 20 bis 25 Minuten am Tag wir schlecht, negativ, abwertend über andere Leute reden, finde ich das schon ziemlich krass. Vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass wahrscheinlich, statistisch gesehen, im Umkehrschluss andere Leute 20 bis 25 Minuten über mich schlecht reden. Und ich glaube, das kennt jeder von euch, das wollen wir nicht. Keiner will das, dass Leute schlecht über uns reden, vor allem nicht, wenn wir dabei sind. Das ist etwas, das ist uns super unangenehm, wenn wir das irgendwie mitkriegen. Und wir tun es aber trotzdem, 52 Minuten. Und vielleicht habt ihr mal festgestellt, dass so schlechtes Reden über andere Leute manchmal voll die Kraft hat, voll die Macht hat. Wenn zum Beispiel so eine Gruppe von Leuten zusammen ist. Also es ist so eine Gruppe von Leuten und irgendeiner spricht diesen Gedanken aus über so eine andere Person, die gerade nicht da ist. Ey, diese Person, die ist echt nervig. Die ist anstrengend. Dann bleibt es oft nicht bei diesem einen Wort, nervig, anstrengend, sondern dieses Wort, das setzt sich fest. Und nach und nach, selbst wenn die Leute es vorher in der Gruppe vielleicht gar nicht so gedacht haben, wird es Realität. Man glaubt es. Und man kommt, diese Person kommt so schwer wieder da raus. Das ist die ganze Problematik von Mobbing, die es nicht nur in der Schule gibt, sondern die es auf der Arbeit gibt, wo ich von Leuten weiß, die gesagt haben, ich muss meine Arbeitsstelle wechseln, weil ich es nicht mehr ertrage, ins Büro zu kommen und zu wissen, dass alle gerade so über mich denken und so über mich reden. Und oft fängt es mit so einem einzigen Wort an, nervig, anstrengend, und das wird dann groß und wird riesig bei den Menschen. Worte haben Macht, und vielleicht hast du da auch schon mal mitgewirkt oder warst sogar mal Opfer von solchen Worten. Und ihr habt vorhin in dieser Textlesung, die Sophia vorgelesen hat, ein paar Sprüche gehört aus einem Buch, das heißt auch Sprüche in der Bibel. Die Bibel ist für uns bei Mittendrin echt immer noch ein Buch, obwohl wir im Jahr 2020 sind, wo wir sagen, da steckt so viel Kraft und so viel gute Dinge mit drin, die wir auch heute noch mitnehmen können. Und in diesem Buch der Sprüche in der Bibel wird ganz viel darüber gesagt, was ist denn eigentlich weise zu reden? Wie reden wir eigentlich so, dass es gut ist? Man könnte weise Reden so definieren, indem wir sagen, so zu reden, dass durch mein Reden die größtmögliche Freude für mich und meine Mitmenschen herausspringt. Also so zu reden, dass Beziehungen aufgebaut werden und nicht kaputt gehen. Beziehungen, die mir wichtig sind. Und dieser Schreiber von den Sprüchen hat festgestellt, Er wusste wahrscheinlich nicht, dass wir 16.000 Wörter reden, aber er wusste, wir reden viel, wenn der Tag lang ist, und vieles von dem, was wir reden, ist nicht gut. Vieles ist einfach Mist. Und die Sprüche könnt ihr euch so vorstellen, wie so Siebe, die die schlechten Sachen aus unserem Reden heraussieben sollen. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ich habe mir was von meinen Kindern aus dem Sandkasten ausgeliehen und hier ein Glas. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, das ist ein Glas, eine Glasflasche, und da sind Sand und Steine drin. Und stellt euch mal vor, alles, was hier drin ist, das sind unsere Worte, die wir so den ganzen Tag über reden. All die Worte. Und diese Steine, die kann man hier nicht so gut sehen, da sind aber ein paar Steine drin, mitten in diesem Sand, das sind die schlechten Dinge, die wir sagen. Und was jetzt zum Beispiel die Sachen, die ich diesem Mädchen da entgegengeworfen habe. Und man kann sich jetzt die Sprüche vorstellen, wie so Siebe, die diese schlechten Dinge aus unserem Reden heraus sieben sollen. Also es gibt zum Beispiel diesen Spruch in Sprüche 4, Vers 24, habt ihr vorhin schon gehört. Meide jede Form von Lüge und lass kein verkehrtes Wort über deine Lippen kommen. Und dann ist es so, ich habe es noch nie ausprobiert, hier, man hält es Sieb drüber und große Steine, große schlechte Lügen bleiben hängen. Und komm nicht raus. Denn dieser Spruch sagt, hör auf mit Lügen, hör auf schlechte Dinge, über Dinge, die nicht stimmen, über andere zu sagen. Dann wird es gut tun für deine Beziehung, in denen du bist. Und dann gibt es ein anderes Sieb in Sprüche 18, Vers 13. Da heißt es, und das muss ich mir immer wieder sagen, auch als Pastor, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Ich neige dazu, immer schon die Lösung zu haben, wenn ich mit Leuten rede, bevor ich zuhöre. Und dann ist das wieder so ein Sieb. Und die Worte kommen uns auf uns raus. Und das Sieb, wenn wir darauf achten, dann bleiben die schlechten Sachen drin. Und kommen gar nicht raus. Und das ganze Buch der Sprüche hat mehrere solche Sprüche, die uns helfen können, gut zu reden. Und wenn wir diese Worte, diese Siebe über unsere Worte legen, dann wird es dazu führen, dass unsere Beziehungen aufgebaut werden und nicht kaputt gehen. Leider, und das habt ihr auch schon festgestellt, sind wir nicht immer so gut, diese Siebe anzulegen. Das zeigt auch diese Statistik mit 52 Minuten Tratsch über andere Leute. Und das ist mein zweiter Punkt, schlechte Worte. Warum ist das so? Warum können wir manchmal gar nicht anders, als solche Dinge rauszuhauen? Und da gibt es einen Spruch, den habt ihr auch in eurem Programmheft, in Sprüche 18, Vers 8, da steht, mit Verleumdung ist es wie mit leckerem Essen. Man schluckt sie genüsslich hinunter und nimmt sie in sich auf. Und mit Verleumdung ist nichts anderes gemeint, als ja, Lügen über andere zu erzählen, zu lästern, schlechte Dinge zu sagen. Verleumdungen sind wie leckeres Essen, wie Leckerbissen. Wie so eine leckere Schokolade oder wie so eine Tüte fettiger Chips. Wenn die abends vor uns steht, zumindest geht es mir so, das seht ihr auch an meinem Bauch, und die ist offen und die steht da abends, dann kann ich gar nicht anders. Ich muss in diese Tüte reingreifen. Und ich muss immer weiter, ja danke, dass es noch einen gibt, dem es auch so geht. Ich muss weiter essen, bis die Tüte zu Ende ist. Oder wie so eine Schokolade, die da ganz lecker vor uns liegt und die uns das pure Geschmackserlebnis verspricht. Und wir werden davon angezogen. Und die Sache ist ja, wir alle wissen, denke ich zumindest, dass Schokolade und fettige Chips nicht gut für uns sind. Wir alle wissen, dass sie eigentlich nicht gesund sind, dass sie uns fett machen. Wir wissen, dass wenn wir viel davon essen, dass wir nicht wacher oder fitter oder motivierter werden, sondern dass wir eigentlich danach nur noch auf dem Sofa liegen und uns nicht mehr bewegen können und man uns wegrollen muss. Und wir wissen das und trotzdem können wir es nicht lassen und greifen immer wieder in diese Tüte. Und ich finde das so treffend, dass in den Sprüchen, wie das hier beschrieben wird, die sagen, Lästern, Verleumdung sind wie so eine Tüte Chips, wie so eine leckere Schokolade. Es ist so verlockend, wir werden davon angezogen, wir wissen, dass es nicht gut ist und wir greifen trotzdem immer wieder in die Chips-Tüte, immer wieder in diese Lästertüte rein. Und diese uns so anziehenden schlechten Worte haben oft große Folgen. Einmal beim Lästern, aber es gibt, glaube ich, noch ganz viele andere Sachen. Schlechte Dinge, die wir sagen, die dann große Folgen haben für die Leute um uns herum. Ja, danke, da kommt noch ein Zettel von mir. Wenn zum Beispiel man schlechte Dinge gehört, zum Beispiel von einem Kind, das von seinen Eltern was gehört hat, zum Beispiel wenn Eltern einem Kind sagen, ey, du bist nichts wert. aus dir wird nichts. Du kannst nichts, du bist dumm, du bist hässlich. Dann sind das nicht einfach nur Worte, die das Kind mal hört und dann ist es wieder egal, sondern ganz oft werden diese Worte für das Kind zur Realität. Es nimmt sie ganz stark in ihre Identität auf und selbst wenn die Leute erwachsen sind und mir sind solche Leute begegnet, glauben sie das von sich selbst und es ist so schwer, das wieder rauszukriegen. Denn Worte haben Macht über Leben und Tod. Sie können total viel Gutes bewirken. Ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Situation habt, wo ihr auf die Arbeit gekommen seid und euer Kollege sagt, ey, das war, danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Oder jemand kommt an und sagt, ey, du bist, wenn wir dich nicht hätten, wir wüssten gar nicht, wie wir das hinkriegen würden. Das ist unfassbar gut, wenn wir die Technik nicht hätten. Das wäre der, wir könnten hier alle nichts hören und säßen in unseren Autos. Das ist der Wahnsinn. Und solche Worte, zumindest bei mir und bei euch wahrscheinlich auch, da kann man wirklich sagen, die bewirken super viel Positives. Die erwecken Leben in uns. Wo wir sagen, wir sind neu motiviert, wir sind begeistert, wir können weitermachen, wir kriegen neue Kraft. Aber Worte haben auch genauso im Gegenteil echt das Potenzial, sozusagen Tod zu bewirken. Und hier mal eine Geschichte von mir, ganz persönlich aus den letzten Wochen. Ich und meine Familie, wir fahren in den letzten Jahren immer über das Himmelfahrtswochenende nach Hamburg und verbringen da auf so einem Bauernhaus coole Tage alle zusammen. Und es ist für uns echt und für mich auch eine der schönsten Zeiten im Jahr. Wir kommen alle zusammen, unsere Kinder sind abgelenkt, meine Kinder spielen mit den Kindern von meinen Schwestern. Es ist ein cooler Ort, wir sehen uns alle mal wieder, wir sind überall in Deutschland verteilt über das Jahr hinaus und es ist für alle echt so eine schöne Zeit. Nur dieses Mal, vor ein paar Wochen, war es leider so, dass das traute Beisammensein etwas gestört wurde. Und das Schlimmste daran war, für mich zumindest, ich war daran schuld. Was war passiert? Wir waren den Tag über in Hamburg in so kleineren Gruppen, jetzt natürlich zur Zeit von Corona konnten wir nicht alle zusammenlaufen. Und wir hatten eigentlich einen ganz guten Tag, das Wetter war gut. Aber irgendwie hat sich über den Tag hinaus bei mir Frust angesammelt und irgendwie angestaut. Ich weiß gar nicht genau, irgendwie lief es nicht so, wie es mir vorgestellt hat. Und es gab ein paar Missverständnisse, ein bisschen schlechte Kommunikation und man hat es mir wahrscheinlich an meinem Gesicht abgesehen, dass ich nicht so gut drauf war. Und dann hatte meine Schwester noch die Frechheit, dass sie noch in ein paar Läden reingegangen ist und ich wollte vorwärts kommen und wir kamen nicht vorwärts. Und so standen wir dann alle so da in Hamburg und ich, man hat es an meinem Gesicht gesehen, stand dann da ein bisschen grimmig und meine Schwester kam dann auf mich zu und ein bisschen vorwurfsvoll, aber voll okay und fragte, ey, Tobias, was ist denn eigentlich jetzt gerade das Problem? Und meine Antwort darauf war nur ein Wort. Und dieses Wort hat für alle an diesem Tag die schöne Familienstimmung, das traute Beisammensein erstmal kaputt gemacht. Denn auf die Frage von meiner Schwester, was das Problem ist, sagte ich, du bist das Problem. Meine Schwester, die ja objektiv nichts Verkehrtes gemacht hat, die für meine Stimmung nichts konnte, wahrscheinlich auch gar nicht wusste, was da bei mir ist, ich sagte zu ihr, du bist das Problem. Und meine Schwester ist eher temperamentvoll, sie flippte aus, verständlicherweise. Wir wechselten noch lautstark ein paar Worte, die Kinder fingen an zu weinen. Keiner wusste, was ist los. Sie hatten ihre Eltern noch nie so streiten gesehen. Und alle anderen wussten auch nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Und dieser schöne Nachmittag war erstmal kaputt. Ein dummes Wort, zwei Buchstaben, du, haben dazu geführt, dass die schöne Beziehung, der schöne Nachmittag kaputt war. Und ich habe mich später zwar bei meiner Schwester entschuldigt, aber trotzdem war für den Rest des Tages für mich irgendwie so ein komisches Gefühl da. Es war irgendwie versaut. Und ich weiß nicht genau, ich weiß noch ganz genau, bis ich dieses Wort, du bist schuld, ausgesprochen habe, fühlte ich mich völlig im Recht. Ich fühlte mich völlig im Recht. Es baute sich die ganze Zeit so auf, mein Frust. Das ist wie wenn man so Milch auf den Herd stellt. Es fängt langsam an, wärmer zu werden und es wird heiß und es kocht. Und irgendwann kommt dieser Moment, da kocht es raus und da schäumt es und sprudelt es und man kann es nicht mehr aufhalten. Und so ist das manchmal mit unseren Worten. Direkt nachdem ich das Wort ausgesprochen habe, war ich selbst erschrocken von mir. Ich dachte, Mist, was ist denn das für ein Mist, den ich hier sage? Es kam aus mir heraus und vielleicht Kennt ihr das auch von euch? In Bezug auf Lästern, in Bezug darauf, andere Leute zu beleidigen oder ein abwertender Kommentar so nebenbei am Küchentisch dem Partner oder auf der Arbeit, weil man gerade seinen Frust loswerden sollte. Und es kommt aus uns heraus und wir fragen uns, wo kommt das her? Wo kommt das bei mir her? Und in Sprüche 4, Vers 23, in dem Vers, den ihr vorhin auch gehört habt, direkt vor diesem Vers, wo steht, es soll kein verkehrtes Wort über deine Lippen kommen, steht etwas, was uns dabei hilft, das herauszufinden. Da steht nämlich, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Das, was unser Herz dominiert, das wird rauskommen. So wie der Mensch im Herzen denkt, so wird er reden. Und wir wollen oft nicht schlecht reden, nicht schlecht reden zu unseren Kindern, zu unserem Partner und trotzdem kommt es immer wieder. Und manchmal hassen wir uns in dem Moment, wo wir die Sachen gesagt haben, schon dafür, dass wir das überhaupt gesagt haben. Aber das Herz diktiert, was wir reden, was wir sprechen. Und wenn in der Bibel von Herz gesprochen wird, dann ist das nicht nur dieser Sitz der Emotionen, wie wir Herz heute verstehen, sondern das Herz ist letztlich das Kontrollzentrum von unserem ganzen Körper. Da, wo meine Wünsche, meine Hoffnung, meine Ziele drin sind, da, wo meine Träume drin sind, das, was mir wirklich Bedeutung, Sicherheit und Wert gibt, das ist mein Herz. Und dieses Herz diktiert, wie wir reden. Und ist es nicht so, wenn wir andere Menschen entwerten, ist das nicht ein Indikator dafür, ganz häufig, dass in unserem Herz selbst eine Wertlosigkeit ist, ein Gefühl von Wertlosigkeit, die wir versuchen, durch das Reden über andere zu vertuschen, zu kompensieren? Und ist es nicht so, wenn wir schimpfen und laut werden, dass das wie so ein ganz oft der Grund ist, weil wir nach Sicherheit ringen und wir versuchen jetzt dadurch, dass wir laut sind, die Dinge unter Kontrolle zu kriegen und es zeigt uns, dass in unserem Herzen so eine Sehnsucht nach Sicherheit ist. Und ist es nicht so, dass wenn wir uns an den Fehlern von anderen ergötzen, dass es oft die Mutlosigkeit ist oder die Feigheit ist, ins eigene Herz zu schauen und die Macken und die Fehler, die da drin sind. Und was das eigentlich heißt, ist, unsere Worte, das, was wir reden, ist ein Spiegel von dem, was in unserem Herzen ist. Wenn du wissen willst, was in deinem Herzen ist, dann hör dir doch einfach mal den ganzen Tag über zu. Hör dir wirklich zu. Du kannst ein Aufnahmegerät dran machen, musst du auch nicht. Man kann auch einfach nur zuhören. Und wenn das stimmt, was ich sage, dann war das, was ich meiner Schwester gesagt habe, nicht einfach nur ein Ausrutscher. Ach, ist doch nicht so schlimm, passiert jedem Mal. Sondern warum es mich danach auch so erschreckt hat, ist, weil es mir zeigt, was in meinem Herzen ist. Was für ein Mist, was für Dinge, was für ein Egoismus an manchen Stellen da in meinem Herzen ist. Es ist nämlich ein Spiegel von meinem Herzen. Und wir können ganz viele von diesen sieben hier anlegen. Wir können die vor unser Reden halten. Und das wird unser Reden wahrscheinlich auch besser machen, aber wir können diese Siebe gar nicht immer anlegen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können uns bemühen, aber unsere Worte werden sich nicht nachhaltig verändern, wenn sich unser Herz nicht verändert. Warnungen und Ermahnungen können uns sagen, was richtig und falsch ist, aber sie verändern nicht unser Herz. Disziplin macht uns vielleicht disziplinierter, aber es verändert nicht unser Herz. Und vielleicht ist das für euch jetzt ein bisschen provozierend, wenn ihr mir zugehört habt, weil das, was ich euch gesagt habe, ist, wenn ihr manchmal solche Momente habt, wie ich mit meiner Schwester, dann ist das nicht einfach nur ein Ausrutscher, sondern es liegt daran, dass in eurem Herz auch viel Mist ist, viele schlechte Sachen. Und wenn wir auf unsere Worte wirklich achten, dann stellt jeder von uns, glaube ich, fest, dass da solche Dinge drin sind. Und unser Herz wird sich nicht ändern, unser Reden wird sich nicht ändern, wenn sich nicht unser Herz ändert und damit auch nicht unsere Beziehung, die wir manchmal kaputt machen. Harte Worte hier an so einem schönen, auch wenn es jetzt regnet, ich finde es ganz angenehm, morgen hier in Cottbus. Ich ende mit was Positivem und zwar mit Hoffnung für unsere Worte. Was gibt uns Hoffnung? Und wenn ihr schon mal bei einem Gottesdienst von mittendrin dabei wart, dann wisst ihr, dass es bei uns eigentlich immer um eine Person geht. Um eine Person, die für uns absolut zentral ist. Und diese Person ist Jesus Christus. Und der Grund, warum ich sagen würde, dass es Hoffnung für unser Herz, damit für unsere Worte und auch für unsere Beziehung gibt, hängt ganz stark mit den Worten von dieser Person Jesus zusammen. Warum? Im Leben von Jesus gab es eine Situation, und das wird uns in den Biografien über ihn berichtet, wo ganz viele Menschen hinter ihm hergerannt sind. Sie hingen an seinen Lippen, an seinen Worten, sogen alles auf. Aber es gab auch dann den Moment, wo das, was Jesus gesagt hat, die Leute provoziert hat. Und gesagt haben, ey, das wollen wir nicht. Und die Leute haben gesagt, ey, das ist eine Zumutung, das zuzuhören, was dieser Jesus da sagt. Wie kann man von jemandem verlangen, so etwas zu hören? Und das waren Leute, die schon lange mit ihm unterwegs waren. Leute, die schon lange hinter ihm her waren. Aber das, was Jesus gesagt hat, was Jesus gesprochen hat, war, ey, wenn ihr wirkliches Leben haben wollt, Leben mit guten Beziehungen, mit einer Beziehung, die in Ordnung ist, zu Menschen und zu Gott, dann braucht ihr mich. Dann reicht nicht einfach nur eine kleine Veränderung, es braucht mich. Und die meisten Leute kehrten Jesus den Rücken und sagten, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und Jesus geht dann zu seinen engsten Freunden und fragt sie, ey, wollt ihr auch gehen? Und einer von den Freunden von Jesus, Petrus, sagte, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben bringen. Nur du hast die Worte. Nur du hast Worte, die voller Bedeutung sind, die so viel besser sind als irgendwelche anderen Worte, die mir irgendein anderer Mensch sagen kann. Und Petrus hat etwas erkannt. Er hatte erkannt, was viele andere nicht erkannt haben, dass nämlich es manchmal schmerzhaft ist oder es gar nichts ist, was wir hören wollen, was Jesus sagt. Es provoziert uns, es fordert uns heraus, denn wir wollen das gar nicht hören, dass in unserem Herzen ein Problem ist, denn das versuchen wir durch unsere Worte ja ganz oft zu vertuschen und zu überbieten. Nämlich den ganzen Mist in unserem Herzen. Was nicht bei uns im Herzen so ist, dass in dieser Flasche manchmal, wenn das unser Herz ist, nicht nur 2, 3 Steine sind, sondern viel mehr. Nämlich Gefühle von Wertlosigkeit, eine mangelnde Sicherheit, schlechte Gedanken, Egoismus. All diese Punkte, die uns immer wieder dazu bringen, schlecht über andere zu reden. Aber Petrus bleibt trotzdem bei Jesus und sagt, Jesus, nur bei dir sind wirkliche Worte zu finden. Und was waren das für Worte? Es sind die Worte, du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich über dich. Trotz allem, was in deinem Herzen ist. Und in der Bibel wird beschrieben, dass diese Worte die Worte sind, die Gott zu seinem Sohn Jesus sagt, dass sie sagt, Jesus, du bist mein geliebtes Kind, an dir freue ich mich. Aber es wird auch beschrieben, wenn wir erkennen, dass unser Herz Veränderung braucht, wenn wir uns danach sehen und anfangen zu glauben, dass Jesus diese Worte in unser Herz verändern kann, dann gelten diese Worte für uns. Dann ist es Jesus, der das zu uns sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich über dich. Dann spricht er das von außen in unser Leben und das wird Stück für Stück unser Herz verändern. Es befähigen, Beziehungen aufzubauen und nicht kaputt zu machen. Denn wenn ich diese Worte höre, dann kann es mir mein Gefühl von Wertlosigkeit nehmen, das oft der Grund ist, warum ich andere Leute entwerte. Denn ich höre diese Worte, die sagen mir, du bist wertvoll. Und wenn ich diese Worte höre, dann gibt es mir Sicherheit, weil diese Worte gelten für immer. Die kann mir keiner nehmen. Jesus liebt mich. Und wenn ich diese Worte höre, obwohl in meinem Herzen so viel Mist ist, dann befähigt mich das, in mein eigenes Herz zu gucken. Und ich muss nicht immer nur zu den anderen gucken, sondern ich kann mich mit dem beschäftigen, was in mir drin ist und kann das angehen. Die Worte, du bist mein geliebtes Kind, für dich war ich bereit, alles zu geben. Du bist absolut wertvoll in meinen Augen. Diese Worte haben die Kraft, Herzen zu verändern. Es kann Verletzungen heilen, die wir vielleicht aus einer alten Beziehung mit uns rumschleppen, von Worten, die wir da zu hören bekommen haben. Es sind Verletzungen, kann es heilen, die wir vielleicht von unseren Eltern gehört haben oder von irgendwelchen anderen Leuten. Und es befähigt uns, selbst dann auch um Vergebung zu bitten. Und in dem Maß würde ich sagen, dass wir sehen, dass diese Worte für uns gelten und dass da Kraft drin steckt, in dem Maß wird sich unser Herz auch verändern. Und meine schlechten Worte damit und damit auch unsere Beziehung. Und ich möchte dich heute herausfordern, wenn du solche Situationen, wie ich in Hamburg kenne oder vielleicht noch schlimmere, oder irgendwelche Worte tief in deinem Herzen sind, die dich belasten, dann mach dich auf die Suche nach den Worten von Jesus und entdecke, dass da wirklich Kraft drin steckt. Und es ist egal, ob du schon lange irgendwie hier mit Kirche was zu tun hast, mit Gott zu tun hast oder noch nie. Ich glaube, dass in diesen Worten wirkliche Kraft steckt. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass diese Worte, die du über uns sagst, so befreiend sind. Du weißt, was in uns drin ist. Ich weiß nicht, was in den Herzen von den anderen ist, aber ich weiß, was in meinem Herzen ist. Und wie viel Frust manchmal rauskommt und wie oft meine Familie, meine Freunde, mein Kollege das manchmal irgendwie ertragen muss. Aber du sprichst Worte rein, die das Herz verändern und die unser Herz verändern können. Und du liebst uns, obwohl wir so sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir, jeder einzelne von uns immer wieder auf die Suche machen nach deinen Worten und dass du unser Herz heilst. Amen.